Ja, bestimmt habt ihr auch schon eins dieser Sprichwörter oder dieser Slogans gehört. Mut tut gut, zum Beispiel. Oder ein Sprichwort, dem Mutigen gehört die Welt. Und ich möchte sagen, es ist schon so, an diesen beiden Aussagen ist sehr viel Wahres dabei. Und das trotzdem, obwohl man manchmal vor lauter Übermut vielleicht auch mal strauchelt oder sogar fällt. Das sagt eigentlich nichts anderes aus, als dass eben zu Mut noch etwas anderes dazugehört. Mindestens etwas anderes. Und eines der wichtigsten ist Glaube an Gott. Mut gemeinsam mit Glauben an Gott, das bringt es. Und das ist eine Kombination, die wir bei Jonathan sehen. Und darüber wollen wir heute reden und auch von Jonathan lernen. Und deshalb sage ich, du und ich, wir sind ausgewählt wie der Jonathan. Und ich lese den Text, es ist 1. Samuel 14, die Verse 6 bis 15. Und wir lesen hier. Und Jonathan sprach zu dem Waffenträger, der seine Waffen trug: Komm, lass uns hinübergehen zu dem Posten dieser Unbeschnittenen. Vielleicht wird der Herr etwas für uns tun. Denn für den Herrn gibt es kein Hindernis, durch viele oder durch wenige zu helfen. Und sein Waffenträger antwortete ihm: Tu alles, was du vorhast, geh nur hin, siehe, ich bin mit dir in allem, was du vorhast. Und Jonathan sagte: Siehe, wir wollen zu den Männern hinübergehen und uns ihnen zeigen. Wenn sie dann zu uns sagen: Halt, bis wir zu euch gelangt sind, so wollen wir stehen bleiben, wo wir sind, und nicht zu ihnen hinaufgehen. Wenn sie aber so sprechen: Kommt zu uns herauf, wollen wir hinaufsteigen, denn der Herr hat sie in unsere Hand gegeben. Das soll uns zum Zeichen sein. Und beide zeigten sich dem Posten der Philister. Da sprachen die Philister: Sieh an, Hebräer kommen aus den Löchern hervor, in denen sie sich versteckt haben. Und die Männer der Wache riefen Jonathan und seinem Waffenträger zu und sagten: Komm zu uns herauf, so wollen wir es euch schon lehren. Da sagte Jonathan zu seinem Waffenträger: Steig hinauf mir nach, denn der Herr hat sie in die Hand Israels gegeben. Und Jonathan stieg auf Händen und Füßen hinauf und sein Waffenträger ihm nach. Und sie fielen vor Jonathan zu Boden und sein Waffenträger hinter ihm tötete sie. So traf der erste Schlag, den Jonathan und sein Waffenträger taten, an die 20 Mann. Sie fielen etwa auf einer halben Furchenlänge eines Joches Acker. Und es stand ein Schrecken im Lager, auf dem Feld und unter dem ganzen Kriegsvolk. Auch der Posten und die Schar, die das Land verwüsten sollte, erschraken und die Erde erbebte. Und so entstand ein Schrecken Gottes. Soweit der Text. Erstens, Jonathan. Jonathan war der Kronprinz. Also er war so etwas wie Prinz William in der englischen Monarchie, oder? Nur die Monarchie Israels war sehr viel kürzer zu diesem Zeitpunkt. Zu diesem Zeitpunkt gab es höchstens eben sein Vater Saul, der jetzt König geworden ist, und sonst hat es noch nie einen König gegeben. Aber Jonathan sollte sein Nachfolger werden. Und ich glaube, Jonathan hätte das Zeug dazu gehabt, ein guter König zu werden. Er war klug, er war gottesfürchtig und er hatte Kampfesmut wie ein Löwe, oder? Und er hatte Begabungen in vielen verschiedenen Bereichen. Jonathan war wirklich, denke ich, absolut fähig dazu. Und umso spezieller wird es dann, dass er vielleicht gerade aus diesem Grund, weil er gottesfürchtig war, gar nicht so fest an diesem Thron hing. Der Thron war ihm nicht so wichtig. Er war bereit, dieses Vorrecht als Kronprinz loszulassen, offen auf der Hand zu tragen. Und es war hauptsächlich sein Vater, König Saul, der sich bemüht hatte und bemühte, nachdem er seine Macht ein bisschen konsolidiert hatte, eben Jonathan in seine Nachfolge hineinzupushen und hineinzubringen. Aber Jonathan war etwas anderes wichtiger. Die Freundschaft zu David. Die Freundschaft zu diesem Mann, den er kennengelernt hat und mit dem sich sein Herz verbunden hat. Und das ist umso spezieller, vielleicht muss ich hier einen Einschub machen. Wenn du auf der Suche nach einem besten Freund oder einer besten Freundin bist, dann such dir Jonathan. So jemand wie Jonathan. Denn so loyal wie Jonathan, das gibt es kaum, nur selten. Und wenn du so jemand findest, dann hast du einen tollen Freund. Also, und es ist umso erstaunlicher, dass Jonathan, ihm wurde ja auch bewusst in dieser Freundschaft mit David, dass es dann eben wohl David sein wird, der nächste König werden wird. Und trotzdem oder vielleicht gerade deshalb hat er diese Freundschaft mit David gepflegt. Und er ist mehrmals, und das ist seine Loyalität, mehrmals ist er für David vor seinem Vater gestanden, König Saul, und hat David in Schutz genommen, hat ihm geholfen, hat auch beschützt, wirklich beschützt. Und sogar einmal einen Mordanschlag riskiert, den sein Vater dann auf ihn persönlich gemacht hat. Jonathan war aber auch loyal gegenüber seinem Vater. Denn als David auf Streifschar gegangen ist, auf der Flucht vor Saul, da ist Jonathan nicht mit David gegangen, sondern er blieb bei seinem Vater, half ihm mit den Regierungsgeschäften und kämpfte mit ihm die Schlachten. Und er fiel in derselben Schlacht, wie sein Vater auch gefallen ist, fiel auch Jonathan und starb. Wenn wir von Jonathan sprechen, dann müssen wir aber jetzt auch, gerade wenn wir unseren Text etwas besser verstehen wollen, einfach die Situation uns vor Augen führen, in der dieses Ereignis dann stattgefunden hat. Und das bedeutet, dass wir zuerst einfach vielleicht ein Klischee oder ein Vorurteil ein bisschen entmachten müssen, wenn wir nämlich die Bibel lesen. Und wir lesen, dass Saul König geworden ist über Israel. Dann passiert fast immer das mit uns, dass wir automatisch denken, okay, Saul wird König über Israel. Israel hat 12 Stämme, also wird Saul König über 12 Stämme. Aber das stimmt nicht. Ich habe schon mehrmals jetzt in dieser Predigtserie gezeigt, dass eben die Israel ein ganz, ganz loser Stammesverbund gewesen ist. Und sie haben zum Teil kaum mehr etwas miteinander zu tun gehabt. Und dann habe ich auch gezeigt, dass jeder dieser Stämme eigentlich immer wieder unter starken Angriff von außen gelitten hat und auch Gebiet hat preisgeben müssen, immer wieder. Wir sehen das dann auch noch deutlicher. Also was Saul übernehmen konnte, war eigentlich damals nur das, was ihm Samuel, der Richter, übergeben konnte. Und erst nachdem Saul die erste Schlacht gegen die Ammoniter geschlagen und gewonnen hatte, erst dann ist so etwas entstanden wie ein Rumpfreich, über das Saul dann hat herrschen können. Wir sehen das hier so im Grünen. Und das umfasst die Stämme Benjamin ungefähr hier, die Stämme Ephraim ungefähr hier, die Stämme Manasse und die Stämme Gad. Und auch hier, Manasse ist ein Rumpfreich, weil eigentlich würde sein Gebiet hierhin gehören, auch dahin noch gehören. Und Gad dasselbe, ist auch nur noch ein Rumpf. Aber über das hat Saul dann begonnen zu regieren. Und in dem Moment, in der Situation, müssen wir uns bewusst machen, waren die Philister hier aus dieser Ebene kommend immer mehr auf dem Vormarsch. Sie hatten das Eisenmonopol. Das heißt, in der Übergangszeit zwischen Bronze- und Eisenzeit hatten die Philister bereits den Umgang mit Eisen gelernt und die Israeliten noch nicht. Und die paar wenigen Eisengeräte wie Pflüge oder Sensen oder so, die die Israeliten dann hatten, die mussten sie, um sie schärfen zu lassen, mussten sie in die Städte der Philister und die schärften sie, weil sie konnten den Umgang mit Eisen, die Israeliten nicht. Und das bedeutete natürlich für die Waffentechnik Schwerter aus Eisen, Schwerter aus Bronze. Es war eine klare Überlegenheit der Philister da. Und der Stamm Dan, der wäre eigentlich hier gewesen, ungefähr hier. Und der hat ein paar Jahrzehnte vor dieser Situation hat er neues Gebiet gesucht, der Reststamm ist weggezogen, weit in den Norden, ungefähr hier, und hat sich dort neu angesiedelt. Und Israel, die Philister haben die Bundeslade in Silo, haben hier bis weit ins Gebiet, auch ein paar Jahrzehnte vorher, haben sie das erobert und haben hier auf dieser Linie wahrscheinlich Gibeon, also mindestens Gibeon, Gibea, Jericho, so in der Richtung, haben sie Wachposten aufgestellt und dort platziert, um das Gebiet Israel zu kontrollieren. Also in der Situation, wo Saul König wird, sind sie unterdrückt von den Philistern, untergeordnet. Und als Saul dann diese Schlacht gegen die Ammoniter gekämpft hat oder auch gegen die Amalekiter später, das war für die Philister kein Problem. Im Gegenteil, das haben sie vermutlich sehr wohlwollend akzeptiert und gesagt, okay, dann hält der für uns potenzielle Feinde fern. Das gefällt uns schon. Aber in dem Moment, und jetzt kommen wir zu 1. Samuel 13, Vers 3, und das ist ein erstes Ereignis, das überlesen wir ganz gerne, in dem Moment, wo Jonathan, er macht das. Er geht nach Geba und bringt dort den Wachposten oder den Vogt der Philister, die Übersetzung ist hier unsicher, den Vogt der Philister um. Und jetzt ist natürlich Feuer im Dach. Und Saul merkt das sehr schnell. Er versucht, eine Armee zusammenzustellen. Und die Philister, sie rücken vor. Eine riesige Armee. Und sie kommen mitten ins Zentrum oder mitten in die Nähe. Während Saul seine Armee hier bei Gibeon versucht zu sammeln, sind die Philister hier bis auf, nach Michmas gekommen. Wir sehen das dann später noch genauer, wo das ist. Und die Armee Sauls, die sehen die Philister und sagen, hey, ohne mich, oder? Sie laufen Saul davon, die Leute verstecken sich in Höhlen, sie versuchen sich in Sicherheit zu bringen und das ist die Situation. Und jetzt gehen die Philister hin und sie senden, weil keine Schlacht stattfindet, oder? Weil die Israeliten kneifen, senden die Philister Vernichtungstrupp, so heißt es, nach Westen, nach Norden und nach Osten. Und in diese Situation hinein kommt dann Jonathan. Und das ist zweitens. Dein tätiger Glaube gefällt Gott. Ich weiß nicht, ob es einige unter euch gibt, die auch schon ein Asterix-Comic gelesen haben. Für alle, die Asterix kennen, möchte ich die Situation mit den allerersten Sätzen aus den Asterix-Comics zusammenfassen, die ja in jedem Comic gleich sind. Und natürlich an die Gegebenheiten anpassen. Und das würde dann ungefähr so tönen. Ich versuche das jetzt einfach einmal. Wir befinden uns ungefähr im Jahr 1040 vor Christus. Ganz Israel fürchtet sich vor den Philistern. Sie zittern wie Espenlaub und haben sich in Höhlen verkrochen. Ganz Israel? Nein! Ein kleiner Prinz hört nicht auf, den Eindringlingen hartnäckigen Widerstand entgegenzubringen. Jonathan. Und die Philister, das Leben der Philister, die in den Wachposten von Michmas und Geba stationiert sind, die haben kein leichtes Leben. ungefähr so könnte man die Situation zusammen. Das versteht sogar Noah. Ich freue mich. Super. Und vielleicht müssen wir uns bewusst machen, was hier passiert. Das ist im Grunde genommen sensationell. Alle fürchten sich vor dem Philistern und Jonathan nicht. Er denkt ganz anders. Er beurteilt die Situation ganz anders. Und er strotzt vor Tatendrang. Und er hat schon mal einen Wachposten angegriffen und er denkt, okay, machen wir es noch einmal. Und weil die Leute ja so oder so davonlaufen aus diesem Heerlager Sauls, nimmt er seinen Waffenträger und geht auch. Aber er läuft nicht davon, sondern er geht Richtung Wachposten. Und der Waffenträger sagt, was möchtest du? Und er sagt, hey, und jetzt sehen wir, was die Motivation von Jonathan ist, weshalb er sich das getraut. Und Jonathan sagt, unserem Gott ist es nicht so schwer, durch wenig oder durch viel zu helfen. Darum komm, gehen wir. Und sie gehen dann, und vielleicht sehen wir hier, ja, jetzt sehen wir das hier, wir haben hier Geba ungefähr, da war der erste Wachposten, und hier ist Michmas, und da hat sich das Heer der Philister versammelt, und Jonathan kommt jetzt aus dieser Richtung, geht über Geba mit seinem Wachposten hier in die Schlucht runter. Und die Strategie, die er verfolgt, ist relativ einfach. Er sagt, hey, wir zeigen uns den Posten. Die Philister haben natürlich Sicherheitsposten hier oder hier, haben sie aufgestellt gehabt, oder hier besser gesagt, aufgestellt gehabt, um von dieser Seite auch gesichert zu sein. Wir zeigen uns doch diesem Wachposten, und wenn sie dann sagen, hey, kommt hoch zu uns, dann ist das ein Zeichen, Gott hat sie in unsere Hand gegeben. Und wenn sie sagen, bleibt unten, dann bleiben wir unten und warten, bis sie kommen, Gott hat sie in unsere Hand gegeben. Oder? Ungefähr so ist die Strategie Jonathans. Und sie sind da in dieser Senke, in diesem Tal, und die Philister sehen sie und sie beginnen zu spotten. Aha, da sind Hebräer aus ihrem Loch gekrochen. Kommt doch hoch, wir werden es euch schon zeigen. Oder? Und Jonathan sagt, das ist das Signal. Und dann beginnt er zu klettern, und es ist eine Kletterpartie hier. Und sein Waffenträger hinter ihm her. Und in dem Moment, wo Jonathan auf die Ebene kommt und sich aufrichtet, vielleicht auch sein Schwert zieht, er hat vielleicht ein Schwert aus Eisen, das wird zumindest später auch so gesagt, sein Schwert zieht, da greift Gott ein. Da hören wir, um im Bild zu sprechen, dieses Brüllen des Löwen, des Vaterlöwens. Und die Posten, sie fallen zu Boden, platsch, einfach so. Und Jonathan marschiert da durch, 20 Leute und sein Waffenträger hinter ihm her und tötet alle diese Philister, die dort Wache schieben sollten. Es ist schon spannend, wie Gott einfach solche Dinge verändern kann, eingreifen kann, und wie eigentlich ein Sieg, der ja eher klein, es geht ja nur um 20 Mann, klein ist, eine totale Trendwende auslöst. Denn was jetzt passiert, ist Folgendes. Jetzt zittern die Philister. Und auch die Vernichtungshaufen, die ausgezogen sind, oder Gruppen, die ausgezogen sind, um Terror auszuüben, Leute umzubringen, die zittern jetzt. Das Heer der Philister zittert jetzt. Sie zittern, weil sie nicht wissen, was passiert hier. Da muss etwas Übernatürliches sein. Und die Israeliten, sie bekommen Mutschübe. Mut tut gut, endlich, oder? Und Saul ergreift tatsächlich die Gelegenheit, nimmt sein Heer und zieht in die Schlacht, fordert die Philister zur Schlacht, gewinnt und vertreibt sie aus diesem Gebiet. Eins der ersten Male, dass Israel wieder etwas, oder dieses Rest Israel wieder etwas Raum bekommt und etwas Selbstständigkeit bekommt. Wenn wir diese Situation uns anschauen, dann müssen wir einfach sagen, oder? Jonathan, was hast du getan? Das ist so toll, dein Glaube, dein Mut, oder? Wie Jonathan auf Gott vertraut hat. als alles um ihn herum eigentlich eine ganz andere Sprache gesprochen hat. Alle nur die vermeintliche Realität sehen und sagen, es ist unmöglich, es geht nicht. Und Jonathan dieses Vertrauen hat, Gott kann durch viel oder durch wenig helfen. Ist euch aufgefallen? Die Option, Gott hilft nicht, steht bei Jonathan nicht auf dem Programm. Entweder er hilft doch wenig oder er hilft doch viel, aber er hilft. Das war für Jonathan so etwas von klar. Und dann hat er einfach die Situation ganz anders eingeschätzt, diese andere Sicht gehabt und hat gehandelt. Mutig, einfach vorwärts. Er hat nichts anderes getan, als was wir auch in der Bibel immer wieder sehen und lesen und was Gott uns sagt. Zum Beispiel in Josua 1, Vers 9. Habe ich dir nicht geboten, sei stark und mutig. Erschrick nicht und fürchte dich nicht, denn mit dir ist der Herr dein Gott, was immer du tust. Mit dir ist der Herr dein Gott, was immer du tust. Das hat Jonathan hat er eigentlich umgesetzt. Kennst du solche Situationen, die aussichtslos sind? Hast du solche Situationen schon erlebt? Momente, wo du denkst, da gibt es keinen Ausweg. Und dann vielleicht andere noch kommen und sagen, unmöglich, da geht nichts mehr. Kennst du solche Momente? Wenn du einfach nicht mehr weiter weißt, was tust du dann? Ich möchte dich ermutigen, in so einer Situation, versuch, die ganze Situation neu zu sehen. Versuch sie aus der Perspektive Gottes zu sehen. Oder um mit einem anderen Bild zu sprechen. Versuch hochzusteigen wie ein Adler. Und wie ein Adler weit oben über der ganzen Landschaft seine Kreise zieht und mit seinem Adlerauge alles sieht, sieht er auch die ganze Sache. Die Zusammenhänge sind besser sichtbar. Sie sind erkennbar für ihn. Er sieht das alles. Und er sieht hier auch Auswege und mögliche Hilfsstrategien. Er sieht das von oben. Und das Wichtigste, und das ist auch das Beste. Je höher man steigt, desto kleiner sind die Probleme. Desto kleiner sind die Probleme. Und um das geht es. Die Probleme erdrücken uns doch so oft. Die Probleme sind das, was uns unmöglich erscheint. Je höher man steigt, desto kleiner sind die Probleme. Das ist auch, denke ich, die Sicht Gottes, der natürlich noch weiter über allem steht und der so oder so alle Zusammenhänge kennt. Kannst du dir vorstellen, dass es für Gott immer einen Weg gibt, dass es mit Gott immer einen Weg gibt? Rechne, wenn du diesen Weg siehst, dann mach den zweiten Schritt und rechne mit Gottes Hilfe, dass er dich richtig leitet. Und dir diesen Weg zeigt und dich auch herausführt. Gott liebt mutige und kühne Leute. Gott liebt solche Menschen, seine Kinder, die ihm scheinbar Unmögliches zutrauen. Und natürlich auch Mögliches zutrauen. Gott liebt es, wenn Menschen die Initiative ergreifen und sagen, hey, das kann so nicht bleiben, das muss sich verändern. Wir möchten da etwas tun dafür. Gott liebt es, wenn Menschen handeln. Und wenn du das tust, dann machst du dir genau solche Aussagen aus der Schrift zu eigen, wie ich sie gerade zitiert habe aus Josua 1, Vers 9. Fürchte dich nicht. Sei stark und mutig, fürchte dich nicht und erschrick nicht, denn mit dir ist der Herr dein Gott, wo immer du gehst oder was immer du tust. Oder eine ähnliche Aussage, David sagt das seinem Sohn Salomon später, sei stark und mutig und handle, fürchte dich nicht und sei nicht niedergeschlagen. Denn Gott, der Herr, mein Gott, wird mit dir sein. Er wird dich nicht aufgeben und dich nicht verlassen, bis alle Arbeit für den Dienst des Hauses des Herrn vollendet ist. 1. Chronik 28, Vers 20. Oder was der Prophet Obed dem König Asa sagt: Ihr aber, seid stark und lasst eure Hände nicht schlaff werden, denn es gibt einen Lohn für euer Tun. Bist du bereit für mutige Glaubensaktionen? Drittens, setze Mut und Glauben gezielt ein. Mut und Glauben gezielt einzusetzen bedeutet nichts anderes, als dass man sich auf das Ziel, das Gott hat, fokussiert und versucht, seinen Mut und seinen Glauben auf die Art einzusetzen, die eben Gott auch sieht. In der Zusammenhang mit Jonathan bedeutet das nichts anderes, als dass es Gottes Ziel gewesen ist. Gottes Ziel war es, Israel von den Philistern zu befreien. Das war sein Ziel. Er verfolgte das. Er hat das begonnen mit Simson. Das hat nicht gereicht. Er hat das weitergeführt mit Samuel. Samuel konnte ein Stück weit bewahren. Und er hat jetzt den ersten König berufen, König Saul, um Saul dazu zu bringen, Israel von den Philistern zu befreien. Aber was macht Saul? Saul sitzt unter dem Granatapfelbaum und zittert. 1. Samuel 14, Vers 2. Und jetzt findet Gott Jonathan. Jetzt findet Gott Jonathan. Und Jonathan, er hat diesen Glauben, er hat diesen Mut und es gelingt ihm, durch diese zwei Angriffe die Trendwende herbeizuführen. Was ist das Gesamtziel für uns? Wir haben ja keine Philister. Wir müssen auch nicht in den Kampf, wenn dann ein geistlicher Kampf. Aber das Gesamtziel, das Gott für uns formuliert für den neuen Bund, sagt Jesus so oder bringt Jesus wie folgt auf den Punkt: Ich will meine Gemeinde bauen. Matthäus 16, Vers 18. Und durch die Gemeinde möchte er in die Welt wirken. Geht hin zu allen Nationen. Matthäus 28, Vers 18 bis 20. Das ist das, was Gott tun möchte. Und weil es so wichtig ist, hat Jesus seinen allerersten Jüngern ganz klare Weisung erteilt und hat gesagt: Bleibt in Jerusalem, bis ihr angetan werdet mit dieser Kraft aus der Höhe, also bis Pfingsten, bis der Heilige Geist kommt, dieser Tröster. Bleibt in Jerusalem, macht nichts. Aber Pfingsten ist nicht nur das Kommen des Heiligen Geistes, sondern am Pfingsten hat der Heilige Geist auch die Gemeinde gegründet. Und um das geht es. Und jetzt beginnt die Gemeinde zu wirken. Jetzt passieren Dinge. Jetzt geht etwas. Jetzt ging es los. Und wir wissen ja, die Gemeinde ist die Gemeinschaft der von Jesus und durch Jesus herausgerufenen aus der Welt, die sich treffen an einem Ort, und so sichtbar werden. Und dann miteinander können wir agieren, können wir wirken. Wir werden handlungsfähig. Miteinander geht es besser, oder? Für Jesus ist die Gemeinde unglaublich wertvoll. Nicht nur, weil er jeden von uns kennt und liebt und für jeden von uns einen unglaublich hohen Preis, nämlich sein eigenes Leben, bezahlt hat, sondern auch deshalb, weil die Gemeinde versammelt sein Tempel ist. Sein Tempel, den er bauen möchte, besteht aus Menschen. Das sind wir. Und in diesem Ort, wo sein Tempel ist, passiert die Anbetung. Da passiert das Gebet. Da passiert das Brotbrechen. Da passiert das, Teilen des Wortes, das Hören auf das Wort und das Hören auf Gottes Reden, da passiert nachher eben auch das Handeln daraus. Da ist Gott gegenwärtig, mitten unter uns. Er ist da mit seiner Liebe, mit seinem Trost, mit seiner Barmherzigkeit und auch mit seiner Ermutigung und mit seiner Stärkung. Er ist hier. Und mit dem, was wir empfangen in der Begegnung mit Gott, als Gemeinde, natürlich auch als Einzelperson, aber als Gemeinde, mit dem gehen wir raus und wirken und können etwas verändern. Können etwas verändern. Denn Jesus ist die Gemeinde unglaublich wertvoll. Nicht nur, weil die Gemeinde ein Tempel ist, sein Tempel ist, sondern auch, weil die Gemeinde sein Leib ist. Oder? Und sein Leib bedeutet, er wirkt durch und mit uns. Wenn jetzt aber der Leib nicht so funktionstüchtig ist, ein Arm fehlt, ein Bein ist gebrochen oder irgend so etwas, dann wird es schwieriger. Je mehr der Leib funktionstüchtig ist, desto mehr kann Jesus durch die Gemeinde in die Welt hineinwirken und kann wirklich etwas bewegen. In einem Lied, es gibt ein Lied, ich weiß nicht, ob jemand das überhaupt kennt, aber es gibt ein Lied, dort heißt es: Wir, seine Gemeinde, treiben seinen Sieg in der Welt voran. Lass mich noch ein paar Gedanken mitteilen zu uns als Gemeinde. Ich denke, wir als Gemeinde, wir durften in den letzten Jahren, so lange kann ich mich erinnern, weil ich erst so lange da bin, doch ganz tolle Sachen erleben. Gott hat gebaut, hat aufgebaut. Es sind mehr Menschen geworden, es wurden mehr Dienstbereiche möglich, man kann mehr tun, wir können besser wirken. Und eigentlich ist es einfach ein Wunder, so etwas zu erleben und zu sehen. Und ich schätze es sehr, wie engagiert ihr als Gemeinde immer mittragt, mitwirkt. Und trotzdem, wenn ich die Gemeinde so anschaue, dann denke ich, irgendwie sind wir ganz ähnlich wie das Reich vom König Saul, noch auf eine gewisse Art ein Rumpfreich. Es fehlen noch 2, 3, vielleicht auch 15 Bereiche, die für das Funktionieren und für das gute Funktionieren und für das gute Agieren des Leibes eigentlich wichtig wären. Und wir als Gemeindeleitung fokussieren natürlich solche Bereiche und wir kommunizieren das auch. Und vor allem ein Bereich, da sind wir als Gemeinde so oder so schon länger dabei und daran, aber der ist für uns sehr wichtig seit mehreren Jahren und das ist der Kinder- und der Jugendbereich. Wir wünschen uns eine starke und florierende Kinder- und Jugendarbeit. Und wie gesagt, Teams unter Cecil Fäh, unter Marianne Landolt oder Deborah Roth sind seit Jahren dran. Und je älter, sage ich mal, desto mehr Kampf. Und sie halten seit Jahren durch und stehen da und wollen nicht nachgeben und ziehen weiter und versuchen, diese Bereiche aufzubauen. Und ich glaube, das ist das Durchhalten. Das ist passiert natürlich nicht nur hier, aber das passiert hier eben gerade auch in einem speziellen Sinn. Aber das Durchhalten passiert an vielen Orten, aber das Durchhalten ist etwas extrem Wichtiges. Und ich möchte euch Danke sagen, die ja immer durchhalten. Und ich glaube, gerade für diese 3 Bereiche dürfen wir auch einmal einen Applaus geben. Es ist wirklich wahr. Ja. Also ganz herzlichen Dank. Weil sie halten durch, aus einem Grund. Sie wissen, Kinder sind unsere Zukunft, oder? Wir wissen das auch. Wir wissen das auch. Und wir wollen als Gemeindeleitung, würden wir uns das wünschen, wenn es nur noch so wimmeln würde vor Kindern und Jugendlichen allen Alters. Und dann müssen wir halt schauen, wie wir mit der Lärmkulisse zugange kommen. Aber irgendwie würden wir das schon schaffen, oder? Ein weiterer Bereich, der für uns wichtig ist, ist, dass wir als Gemeinde immer mehr als Kirche bekannt sein dürfen und bekannt werden dürfen, die ein Profil hat. Als eine Kirche, in der man Leben tanken kann und die dann auch hingeht und dieses Leben wieder verschenkt oder weitergibt. Auch das ist uns sehr, sehr wichtig. Und was bedeutet das konkret? Da ist ein Punkt, der sehr wichtig ist, ist die Imagepflege. Das ist ein komisches Wort für uns in einer Kirche. Aber es ist so etwas Entscheidendes, wie man uns wahrnimmt. Nimmt man uns wahr als eine kleine Gruppe sektenhaften Menschen oder so? Oder nimmt man uns wahr als eine Kirche, die vielleicht etwas glaubt, was nicht alle denken und auch nicht alle so sehen, die aber Gutes tut und die offen ist und die ganz normale Menschen hat? Nimmt man uns überhaupt wahr? Auch das ist ja eine Frage, die wichtig ist, oder? Also Imagepflege in diesem Sinn. Und da sind wir auch dran. Das ist mit ein Grund, weshalb wir im Dialog der Religionen uns beteiligen und zuallererst Stefan Adorno im Moment, auch ich bin da mit drin. Wir wollen mit den Regierenden, aber auch mit den anderen Religionsgemeinschaften im Austausch stehen und wir wollen uns auch zeigen können und zeigen, wie wir sind und was Gott eigentlich eben möchte. Und das ist auch ein Punkt, deshalb wünschen wir uns durch irgendwelche Anlässe, dass so viele Menschen wie möglich immer wieder in diese Räume kommen. Ob das Geburtstagsfeiern sind oder ob das andere Dinge sind. Und manchmal braucht es gerade hier solche Jonathans. Als ich zurückgekommen bin von den Ferien, also das war diese Woche, habe ich mich mit Brigitte Sofrano ausgetauscht und Brigitte hat dann gesagt, ich habe gebucht. Dann habe ich gesagt, was hast du gebucht? Ich habe den 3. Dezember gebucht. Für was? Adventsfenster. Wir machen ein Adventsfenster. Und sie hat es mir schon einmal gesagt, dass sie das gerne machen würde. Und das ist mir irgendwie zwischen die Stühle gefallen. Adventsfenster, das kennen wir, oder? Das macht man fast in allen Ortschaften, macht man das vor den Weihnachten, hat man irgendein Fenster, das man kreiert, das man gestaltet und wo man dann an diesem Tag, an dem man das Fenster öffnet, offen ist für Leute, ihnen Kaffee oder Glühwein oder irgend so etwas, auch etwas zu essen schenkt, ausschenkt und sie einlädt, auch das anzuschauen, die Wohnung anzuschauen, den Laden oder wer da immer mitmacht oder eben unsere Kirche. So habe ich gesagt, gut, du hast gebucht, wir machen das. Können wir das machen als Gemeinde? Wer von euch wirklich kreativ begabt ist und denkt, hey, das wäre etwas für mich, kann sich gerne bei Brigitte melden. Wer in der Gastfreundschaft begabt ist und denkt, hey, da könnte ich etwas beitragen, melde dich auch bei Brigitte. Sie würde sich ganz bestimmt freuen. Eben. Es ist der 3. Dezember, an dem wir dieses Adventsfenster machen. Und wir hoffen, dass die Menschen da reinkommen und uns sehen, die Räume sehen und sagen, hey, das ist noch ganz angenehm. Oder? Und so arbeiten wir an diesen Bereichen. Aber diese Bereiche beinhalten nicht nur Imagepflege oder Werbung, sondern das sind dann auch die Bereiche Sozialdiakonie, Päckliaktion, Integrationsteam und so weiter. Das sind aber auch die Bereiche Evangelisation und Mission. Und ja, ich freue mich auch darüber, dass wir evangelistische Einsätze wieder haben, auch in diesem Jahr. Und da wird dann später auch noch etwas dazu gesagt werden. Sie finden wieder statt. Und dann gibt es vielleicht noch einen letzten Bereich für heute. Genau. Und das ist der Bereich, dass wir durch biblische Lehre Menschen mehr noch helfen möchten, zu Jünger zu werden. Und dazu kann ich später irgendwann mal mehr auch ausführen. In all diese Bereiche möchten wir unsere Kraft und unsere Ressourcen stecken. In all diesen Bereichen möchten wir Gottes Wirken vorantreiben und hoffen, beten, glauben und handeln wie Jonathan, oder? Damit etwas entstehen kann, die Gemeinde mehr noch sichtbar wird. Und in all diesen Bereichen hängt alles von Jesus ab. Aber Jesus sagt, bei ihm ist es nicht zu schwer, durch viel oder durch wenig zu helfen. Amen.